Ich werde es uns zum Teil in einer etwas anderen Sprache sagen als gestern Abend. Und ich hoffe dabei, dass einige sagen, doch, das hat mir schon gestern Abend eingeleuchtet. Gott hat mir das eingeleuchtet. Das ist ein schönes Bild. Aber ich freue mich, dass ich es nochmal höre. Und ich denke, dass wir die tragenden Wahrheiten für unser Leben auch gerne hören. Eine ganz fatale Sache, wenn jemand eine Predigt hört und dabei nur eine Frage hat, wusste ich das schon oder wusste ich das noch nicht? Wenn es so wäre, hätten Leute wie ich überhaupt keine Möglichkeiten mehr, weil ich bin über 45 Jahre Christ oder etwa 45 Jahre. Es gibt vermutlich kaum etwas, das ich nicht schon mal gehört habe. Ich müsste mich also nur noch langweilen. Die Wahrheit ist, dass wir aber die Wahrheiten, die unser Leben tragen, immer wieder hören müssen. Wir müssen neu zu unserem Herzen sprechen. Und wenn wir von diesen Wahrheiten leben, dann freuen wir uns jedes Mal wieder, wenn wir die alten Wahrheiten hören, weil sie ja die Grundlage unseres Lebens sind. Deswegen seid also nicht traurig, ihr, die ihr gestern Abend da wart, wenn ich nochmal bündle und zusammenfasse und vielleicht hier und da noch einen Akzent setze, der gestern Abend noch nicht gesetzt worden ist. Und für die, die gestern Abend nicht da sein konnten, sage ich dann, es ist natürlich nicht so ausführlich wie gestern Abend, es gibt aber Mittel, die Dinge nochmal nachzuhören. Diese Mittel werden hier angeboten am Kassettentisch. Das Leitthema heißt unsere Identität in Christus. Das heißt, die These lautet, wer ich wirklich bin, wer ich wirklich bin, im tiefsten bin, das erkenne ich nicht dadurch, dass ich andere über mich befrage. Bitte sag mir, wie wirke ich denn auf dich? Was findest du an mir gut oder nicht so gut, stark oder schwach entwickelt? Nicht, dass so eine Frage sinnlos wäre. Wir sind alle auch abhängig von der Wahrnehmung anderer und es dient uns manchmal, wenn wir hören, wie andere über uns denken. Ich bin mit einem Christen aus unserer Gemeinde längere Zeit im Gespräch gewesen und ich habe ihm gelegentlich gesagt, was du über dich selber denkst, ist wichtig, aber wie andere dich sehen, das könnte dein Bild sehr zurechtdrücken. Also es ist nicht egal, was andere an uns wahrnehmen, wie sie uns erleben, wie sie uns einschätzen. Ist auch nicht egal, wie wir uns selber erleben. Mitunter haben wir das Gefühl, ich fühle mich nicht so verstanden von dem, was andere über mich sagen. Ich glaube, ich kenne mich besser. Das kann eine Täuschung sein, kann aber auch sehr viel Wahres enthalten. Aber diese beiden Quellen der Selbsteinschätzung, nämlich die Fremdwahrnehmung und die Selbstwahrnehmung, sind beide nicht das letzte Wort über mich selbst. Das letzte Wort über mich selbst sagt der Herr. Oder besser gesagt, hat der Herr schon gesagt, nämlich in Christus. Er hat eine Definition meines Lebens gegeben, er hat eine inhaltliche Ausfüllung angeboten. Und die große Kunst des Christen ist es, dass wir lernen, in einem Prozess von Tagen, Wochen, Monaten und Jahren und gelegentlich auch Jahrzehnten uns so zu sehen, wie Gott uns in Christus sieht. Das ist in manchen Fällen eine herbe Kritik an dem, wie wir uns selber sehen. In manchen Fällen ist es eine tiefe Ermutigung über alles hinaus, was wir an uns wahrnehmen. Das kann man vorher nicht berechnen. Und was wir in diesen Tagen versuchen wollen, und ich glaube, Gott möchte, dass es uns das gelingt, oder tiefer gelingt, oder neu gelingt, ist, uns ganz von diesem Bild erfassen zu lassen, das Gott in Christus von uns gezeichnet hat, also von dir und von mir gezeichnet hat. Und das Problem ist, um es jetzt schon an dieser Stelle zu sagen, dieses Thema wird sich durchhalten, das Problem ist, dass wenn das, was Gott über dich sagt in Christus, sich von dem unterscheidet, was du an dir wahrnimmst, was du an dir siehst, wie du dich selbst erlebst. Die Gefahr ist, dass wir sagen, was Gott in Christus über mich sagt, das mag ja ganz schön und gut sein. Das ist ja sicher eine sehr interessante Theorie. Das will ich ja auch gar nicht in Abrede stellen. Das ist ja auch theologisch sicherlich richtig. Und dass der Wolfram das so sagen muss, dafür hat er ja auch studiert. Hamburgisch studiert. Obwohl ich nicht in Hamburg studiert habe. Aber das ist eben sozusagen die Theorie. Und tief im Hintergrund tönt dann der alte Goethe durch, grauteurer Freund ist alle Theorie. Und dann sagen wir, ja, wie ist das denn praktisch? Und fegen sozusagen mit einer leichten Bewegung diese sogenannte Theorie weg und sagen, real ist real. Was ich sehe, das sehe ich. Was ich an mir wahrnehme, das gilt. Und da liegt der Fehler. Nochmal, ich habe das gestern Abend gesagt, ich sage das an dieser Stelle und ich werde es bis morgen früh, bis zu der goldenen Abschlusspredigt dieses Seminars, immer wieder sagen. Wir müssen es wagen, gegen die Selbstwahrnehmung, gegen das, was wir in uns fühlen, was wir an uns beobachten, worunter wir selber leiden. Wir müssen es wagen, uns auf diesen Grund zu stellen, den Gott gelegt hat, in Christus, und zu sagen, wenn das wahr ist, dann will ich das als wahr erachten. Und in dem Maße, wie wir das nach und nach tun, mit einem zitternden Gewissen, mit einer anfänglichen Unsicherheit, merken wir, dass die Wahrheit in Christus eine Kraft ist, die uns wirklich verändert. Dass die Wahrheit triumphiert über die Fakten unseres Lebens. Die Fakten sind die Fakten. Mein Versagen ist ein Faktum. Zweifel sind ein Faktum. Aber die Fakten können verändert werden, besiegt werden durch Gottes dynamische Wahrheit. Ich möchte diesen berühmten Text noch einmal für euch lesen. Römer 6, Vers 1 bis 11. Das ist der erste Teil dieses hochwichtigen Kapitels. Was folgt nun daraus? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade sich umso reicher erweist? Nimmermehr. Wie sollten wir, die wir für die Sünde gestorben sind, in ihr noch weiter leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hinein getauft worden sind, dass wir in seinen Tod hinein getauft wurden. Das heißt also mit seinem Tod verbunden wurden. Wir sind also deshalb durch die Taufe in den Tod mit ihm begraben worden, damit wie Christus von den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln können und sollen. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit des Todes verwachsen sind, so werden wir ihm auch hinsichtlich seiner Auferstehung gleich sein. Wir erkennen ja, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, auf dass wir hinfort nicht mehr der Sünde als Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, der ist dadurch von der Sünde freigesprochen. Ich könnte auch sagen, nur wer gestorben ist, ist dadurch von der Herrschaft der Sünde freigesprochen. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir zuversichtlich, dass wir auch mit ihm leben werden, da Christus, wie wir wissen, nach seiner Auferweckung von den Toten nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Gewalt mehr über ihn. Denn der Tod, den er gestorben ist, den hat er der Sünde ein für alle Mal entrichtet. Das Leben aber, das er lebt, ist Leben für Gott. Ebenso müsst auch ihr euch jetzt als tot für die Sünde betrachten, aber als lebend für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Nun, jedes Mal, wenn man den Text liest, merkt man, das ist ein Ozean. Das ist gewaltig. Jeder Halbvers ist bis an den Rand gefüllt. Und leider habe ich jetzt nicht ein paar Wochen Zeit. Es gibt einen berühmten englischen Bibelausleger, Martin Jones, der hat allein über Römer 6 ein ganzes Buch seines Kommentarwerkes geschrieben. Allein über Römer 6 ein Buch. Ihr wisst, ein Buch. Und ich träume von solcher Art von Bibelarbeit, die wirklich Buchstabe für Buchstabe durchgeht und da wird der Glaube aufgebaut und da entsteht eine Zuversicht. Wir sollten die Bibelarbeit ganz neu lieben lernen. Sie ist am Anfang von außen gesehen anstrengend, wie alle Arbeit es sein kann, aber bringt eben sehr viel. Ich kann das jetzt nicht leisten, dass ich Vers für Vers mit euch noch einmal durchgehe, weil dafür die Zeit nicht da ist. Aber ich kann, wie ich gestern versucht habe, Schneisen schlagen. Und ich möchte es unter einer etwas anderen Fragestellung als gestern Abend tun. Nämlich möchte die Frage so stellen, was hat Gott sich vorgenommen, als er Jesus für uns sterben ließ? Was wollte er ausrichten? Was hat er bezweckt? Was war sein Ziel? Und die erste Antwort, die allen Christen einfällt, und die Antwort ist richtig, sie ist wichtig, sie ist grundlegend und sie ist unüberbietbar. Diese erste Antwort lautet, als Gott Jesus sterben ließ, wollte er das Problem der Schuld unserer Sünde lösen. Er wollte das Problem der Schuld unserer Sünde lösen. Denn Sünde ist Schuld. Wenn wir von Fehlern sprechen, dann sprechen wir uns fast schon selbst frei. Fehler sind ein Ausdruck von Unvollkommenheit und alles in dieser Welt ist unvollkommen. Nur der über der Welt ist vollkommen Gott. Wenn wir also sagen, ich habe auch meine Fehler und im nächsten Satz andeuten, das gilt natürlich auch für dich, mein lieber Freund, du auch, mach dir da bitte nichts vor, dann sind wir schon dabei, uns zu entschuldigen. Wenn wir zum Beispiel sagen, ich bin eben nicht dieser lammfromme Typ, der alles hinnimmt, ich lasse mir nicht alles gefallen, ich bin schließlich kein Bettvorleger, dann wollen wir vielleicht nur sagen, dass unsere gereizte und aggressive Art uns gar nicht so furchtbar leid tut. Aus Gottes Sicht ist es aber etwas völlig anderes, ob wir von unserer Sünde reden oder von unseren Fehlern. Sünden sind Verhaltensweisen, die Gott nicht billigt. Sünden sind Verhaltensweisen, die uns von ihm trennen, die uns den Tod einbringen, um das in der alten Sprache zu sagen. Und wir haben in unserem Leben viele solche Sünden begangen, Sünden der Lieblosigkeit, Sünden der Rücksichtslosigkeit, Sünden der Vergesslichkeit, eine Art von Vergesslichkeit, die aber eigentlich andere verletzt hat, Sünden der Disziplinlosigkeit, der Unsauberkeit und so weiter. Und dies alles hat zwischen uns und Gott einen Graben aufgerissen. Und diesen Graben hat Gott durch sein Kreuz, durch das Kreuz seines Sohnes überbrückt. Anders gesagt, Gott hat die Summe all unserer Verfehlungen, die Summe all unserer Fehlentscheidungen und Unterlassungen auf Jesus gehäuft, wie eine Riesenlast. Und Jesus hat sich mit diesen Sünden unseres Lebens, den früheren, den heutigen und den kommenden, muss ich dazu sagen, auch denen, die wir noch begehen werden, solange wir auf dieser Erde sind. Jesus hat sich damit belasten lassen. Er hat sich darunter gebeugt. Er hat nicht gesagt, lass mich doch in Ruhe. Wir haben ihn zum Opferlamm, Gott hat ihn zum Opferlamm erklärt, zum Sündenbock, und er hat nicht gesagt, ich weigere mich, sondern er hat gesagt, ja, ich nehme diesen Dienst an. Und so ist er unter dieser Last ans Kreuz gegangen, hat diese Last getragen, auf sich genommen, bis zu seinem letzten Blutstropfen. Und damit ist diese Last von uns genommen und auf ihn gelegt worden. Sie ist unwirksam geworden, sie ist gesühnt worden. Das alte Wort kann man nicht vermeiden. Sühne bedeutet, dass eine geistliche Ordnung wiederhergestellt worden ist, die zerstört war. Wir können das Wunder von Golgatha mit solchen Worten beschreiben, wie ich es eben gemacht habe. Wir können es auch etwas anders sagen. Ich hänge nicht an den Formulierungen, aber die Sache ist wichtig. Es geht darum, dass am Kreuz unser Schuldproblem gelöst wurde. Die Schuld unserer Sünde ist getilgt worden, gesühnt worden, aufgehoben worden, beseitigt worden, aus der Welt geschafft worden. Wir können vor Gott leben mit einem gereinigten Gewissen, immer dann, wenn wir in irgendeinem noch so kleinen Punkt schuldig geworden sind, können wir uns an Jesus wenden und sagen, weil du für mich damals gestorben bist, nimm doch jetzt diese eben von mir begangene Schuld weg. Er tut es im gleichen Moment und gibt uns dafür seinen Frieden. Dies ist die fundamentale Antwort des Kreuzes Jesu, die für alle Menschen aller Zeiten gilt. Und ich sage noch einmal, was ich jetzt gleich anschließend sagen möchte, ist nicht besser als diese erste Antwort, aber bezieht sich auf eine andere Seite als die der Schuld. Denn Sünde stellt nicht nur ein Schuldproblem dar, sondern Sünde stellt zweitens auch ein Machtproblem dar. Sünde ist nicht nur etwas, was ich tue und woraufhin ich dann schuldig bin, sondern Sünde ist ein Machtbereich, unter den ich geraten konnte und leider geraten bin und der mich nun versklavt. Und um diese Frage geht es in Römer 6. In Römer 6 geht es nicht um die Frage, wie werde ich die Schuld meiner Sünde los, sondern in Römer 6 geht es um die Frage, wie werde ich von der Macht der Sünde befreit. Und wenn ihr es noch nicht gemerkt und eventuell auch aufgeschrieben habt, das Wort Hamartia, Sünde in der Einzahl, bezeichnet bei Paulus immer diese Tyrannin, diese Despotin, diese überpersönliche Macht, genannt die Sünde. Und hierfür muss es natürlich eine andere Lösung geben. Eine Macht kann nicht vergeben werden. Eine Macht muss gebrochen werden. Sünde muss getilgt werden, soweit es um Schuld geht. Aber wenn es um ein Versklavtsein geht, dann muss jemand kommen, der stärker ist als der Sklavenhalter oder, weil die Sünde also weiblich ist, die Sklavenhalterin. Und er muss mich in irgendeiner geheimnisvollen Weise von dieser Macht befreien. Wenn dieses Zweite nicht erfolgt, dann kommen wir nie heraus aus einem Zirkel. Nämlich, wir hören das Gebot, wir folgen ihm aber nicht, wir machen uns schuldig, wir erkennen unsere Schuld, wir bitten um Vergebung, wir erfahren Vergebung, wir freuen uns wieder, wir werden wieder schuldig, wir fallen wieder hin, wir bitten wieder um Vergebung, wir erfahren wieder Befreiung. Und so kommen wir nicht zu einer anderen Art des Lebens. Weil zwar die Schuld der Sünde gesühnt ist, aber nicht die Macht der Sünde gebrochen ist. Und das Thema in Römer 6 heißt, wie kann die Macht der Sünde gebrochen werden? Und da sagt Paulus nun etwas ganz Eigenartiges, was unserer Logik zunächst gar nicht widerspricht, gar nicht entspricht. Wenn ich das nicht wüsste, was Paulus in diesem Kapitel ausführt, dann würde ich wahrscheinlich folgende Lösung erwarten. Ich würde erwarten, dass Paulus sagt, Gott hat nicht nur die Schuld der Sünde, sondern auch die Macht der Sünde ans Kreuz geheftet. Er hat diese Tyrannin gepackt. Er hat sie festgehalten. Er hat sie an das Kreuz angenagelt. Und so ist die Macht der Sünde am Kreuz zerstört worden. Und genau das sagt Paulus nicht. Sondern er spricht von einer indirekten Lösung. Er führt einen anderen Begriff ein, nämlich den Begriff des alten Menschen. Wir haben gestern sehr ausführlich darüber gesprochen, was alles zum alten Menschen gehört. Das kann ich jetzt aber nicht neu wiederholen, sonst wird es wirklich nur noch eine Doppelung. In Kurzfassung heißt das, der alte Mensch, das bin ich selber, sofern und soweit ich von Adam her geprägt bin. Ich stehe in einer langen Tradition, in einer nicht guten Tradition. Ich bin der Ur-Ur-Urenkel eines Menschenvaters. Und dieser Menschenvater hat sich gegen Gott gewandt. Er hat das Gebot übertreten. Er hat vom Baum gegessen, von dem er nicht essen sollte. Und indem er sündigte, ist er unter Gottes Fluch geraten. Von Adam her leitet sich eine abtrünnige Menschheit. Und ich bin in diese abtrünnige Menschheit eingebunden von Haus aus. Ich bin ein Teil von ihr. Das prägt mich weit mehr, als ich weiß. Noch einmal, wenn ich mich selber als alten Menschen verstehe, dann heißt das, ich bin alter Mensch, insoweit und insofern ich von Adam her geprägt bin, den Stolz Adams in mir trage, diesen Willen, unabhängig zu sein, in mir trage, diese rebellische Haltung gegen Gott in mir trage, dieses Misstrauen gegen Gott in mir trage und vieles, vieles mehr. Und die überraschende Logik des Paulus lautet nun folgendermaßen. Die Sünde, sagt er, kann in deinem Leben nur zum Zuge kommen, die Sünde als Macht, indem sie einen Verbündeten in dir selber hat. Das ist dein alter Mensch. Wenn sie diesen Verbündeten nicht hätte, könnte sie dir nichts anhaben. Sie braucht sozusagen ein Organ, durch das sie ihre Befehle ausführen kann. Sie braucht einen Sklaven, den sie beherrschen kann. Und das ist der alte Mensch in dir. Und die Lösung, sagt Paulus, besteht in der Form, dass Gott nicht die Sünde ans Kreuz bringt, sondern den alten Menschen ans Kreuz bringt. Und ans Kreuz bringen heißt in den Tod bringen. Denn das Kreuz ist ein Hinrichtungsinstrument. Die Logik des Paulus ist also folgende: Wenn der alte Mensch nicht mehr existiert, wenn er nur noch die Gestalt einer Leiche hat, auch Leichen kann man sehr schön übrigens herrichten, dann kann sie dir nichts mehr anhaben. So wie ein Flugzeug, ich hatte den Vergleich gestern Abend gebraucht und möchte ihn einfach nochmal aufgreifen, ein Flugzeug ohne eine Landebahn kann nicht runterkommen. Es ist lebensgefährlich für eine moderne Maschine, irgendwo auf einem Ackerfeld zu landen. Kein Pilot, der bei Trost ist, würde das tun. Er würde riskieren, dass die Maschine auseinanderbricht. Er würde lieber noch eine Runde über einem Flugplatz oder in der Luft kreisen, ehe er sich auf eine nicht vorhandene Landebahn einlässt. Das heißt, nur da, wo der alte Mensch lebt, wo es ihm gut geht, wo er unbeschädigt ist, hat die Sünde ihren Einflussbereich. Und das bedeutet, dass das Problem von Gott indirekt angegangen worden ist, indem er den alten Menschen, deinen und meinen alten Menschen, ans Kreuz bringt und dort hinrichten lässt, töten lässt, exekutieren lässt, nimmt er der Sünde ihre Aktionsmöglichkeit. Darf ich euch das mal vorführen? Ich brauchte jetzt mal irgendjemand, der spontan mitspielt. Ich gucke so den Töchtern von Budeberg so hin, so voller Erwartung. So. Hallo?
Hallo.
Tabia, du bist jetzt meine Leiche. Boden liegen oder auf dem Stuhl, was dir lieber ist. Ich hoffe, du weißt, wie eine richtige Leiche sich verhält. Wenn du jetzt lachst an irgendeiner Stelle, dann werden wir das vergeben, weil die Rolle für dich neu ist. Aber ich darf dich jetzt hier informieren, ich bin ja hoch über dir, wie du siehst, dass eigentlich eine Leiche nicht mal lacht. Ja? Tabia, ich möchte mich vorstellen, ich bin die Sünde. Und zu meinem großen Schmerz sehe ich, dass du ja mit Christus gekreuzigt worden bist. Aber ich glaube, das ist irgendwie nicht richtig. Und ich glaube, ich werde dich doch dahin bekommen, dass du das tust, was ich von dir erwarte. Und darum möchte ich dich heute auffordern, in meinem heiligen Namen der Sünde, dass du jetzt lügst. Du rührst dich ja gar nicht. Warum sagst du denn nichts? Wenn ich sonst komme, sind die Leute immer ganz eingeschüchtert. Tabia, du machst dir nicht klar, wen du vor dir hast. Ich bin die Sünde. Ich bin stark. Außer diesem Jesus kann keiner was gegen mich machen. Und ich fordere dich jetzt auf, dass du dich erhebst und dass du mit mir zusammenarbeitest. Ich kann nämlich sehr ärgerlich werden, wenn man mir nicht gehorcht. Macht nichts. Tabia, ich glaube, ich muss andere Töne anschlagen. Wenn du jetzt nicht bereit bist, mit mir zusammenzuarbeiten und meine Befehle auszuführen, dann muss ich dich leider foltern. Dann muss ich dir Schmerzen zufügen. Scheint dich nicht zu beeindrucken. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mir nicht klar gemacht, dass man einem Toten keine Befehle erteilen kann. Tabia ist ja gestorben. Ich glaube, ich kann jetzt machen, was ich will. Ich kann glühendes Eisen nehmen und kann sie bedrohen. Sie ist ja tot. Sie wird mir jetzt nicht mal schreien. Ich kann zu ihr sagen, mach, was du willst, und sie macht nichts. Sie ist ja tot. Ich fürchte, ich habe diesen Kampf echt verloren. Sie kann mir nicht mal zustimmen, sie kann mir auch nicht widersprechen, sie ist tot. Schade doch.
Danke.
Vielleicht denkt jemand, das war doch sehr kindlich und sehr naiv. Nur wir haben nicht die Konsequenz, die Dinge so zu durchdenken oft. Ist es wirklich so, wenn der alte Mensch tot ist, dann ist er tot. Und deswegen sagt Paulus hier in diesen Versen, die ich vorhin schon gelesen hatte, wer gestorben ist, Vers 7, der ist dadurch frei von der Sünde als Macht. Über einen Toten kann die Sünde nicht regieren. Und hier gilt wieder das alte Prinzip. Entweder sage ich, Gottes Wort hat recht, ich fühle mich nicht tot als alter Mensch, aber wenn Gottes Wort sagt, dass mir das Leben genommen ist, dieses alte sündige Leben, dann glaube ich Gott das. Oder ich gucke an mir herunter und in mich hinein und sage, nein, das kann ich nicht akzeptieren, das ist mir zu theoretisch. Und dann gebe ich dem alten Menschen, könnt ihr euch das vorstellen, ich spreche ihm von Neuem die Fähigkeit des Lebens zu. Da kommt also dieser alte Mensch daher als eine gut geschminkte Leiche. Er gibt sich ganz vital, rote Bäckchen angemalt und sagt, Wolfram, was heißt hier gestorben? Ich bin lebendig, schau mich an. Und ich erschrecke und sage, ja, Jesus hat sich geirrt. Du bist nicht am Kreuz gestorben, du bist ja lebendig. Und schon bin ich reingefallen. Oder ich könnte sagen, alter Mensch, du bist gekreuzigt, du hast irgendein künstliches Leben in dir, so wie Wiedergänger, das sind so Tote, die, wenn sie begraben sind, sich ab und zu bei den Lebenden melden. So was gibt es ja. Aber nun geh schön in dein Grab, wo du hingehörst. Um diesen Kampf geht es. Könnt ihr euch vorstellen, dass man einen ganz anderen Kampf führt, einen anderen Kampf mit seinen eigenen dunklen Seiten, wenn man davon ausgeht, dass Römer 6 wirklich stimmt, wenn man nicht mehr sagt, ich muss gegen mich selber angehen, ich muss mich bekämpfen, ich muss mich unterdrücken, ich muss mich kleinkriegen, ich muss mich durch tägliche Reue und Buße ersäufen, dass man ganz anders kämpft, wenn man sagt, diese Welt ist vergangen und wenn sie mir entgegentritt, dann erkläre ich, dieser alte Stolze, dieser alte Egoistische, dieser alte rücksichtslose Mensch, mein alter Mensch ist gekreuzigt und ich habe damit nichts mehr zu tun, ich muss mich darauf nicht mehr einlassen. Ich kann das einfach abwehren, kann sagen, danke Jesus, das ist kein Teil mehr von mir. Das brauche ich nicht mehr zu leben. Dem bin ich nicht mehr verfallen. Kannst dir vorstellen, dass es ein anderes Gefühl der Freiheit gibt, ob du so rangehst oder sagst, wieder die alte Tour. Ich wusste schon, dass ich unverbesserlich bin. Ich kann eben doch nicht aus meiner Haut. Ich habe mir das immer gedacht. Niemand kann über seinen Schatten springen, ich auch nicht. Ich muss Jesus bitten, dass er mich annimmt, wie ich bin. Das ist ein ganz gefährlicher Satz. Gott nimmt mich an, wie ich bin. Er ist deswegen gefährlich, weil er nicht völlig falsch ist. Wäre er völlig falsch, dann wäre er nicht so gefährlich. Es stimmt, dass Gott mich in seine Gemeinschaft hineinlässt, so wie er mich vorfindet. Das stimmt. Es stimmt, dass Gott den Sünder liebt. Es stimmt, dass ich mich nicht erst verändern muss, ehe ich würdig bin, von ihm geliebt zu werden. Das ist der wahre Kern dieser Aussage. Aber ich glaube, dass manche Menschen ihn doch falsch verstehen, dass sie daraus machen, Gott nimmt mich so an, wie ich bin, und seine große Liebe umschließt das alles. Und damit bin ich eigentlich gerechtfertigt, wie ich bin. Ich glaube, wir können das nur in einer Spannung leben, indem wir begreifen, Gott nimmt mich an, wie ich bin, er wartet nicht, bis meine Heiligung 30, 60, 80% weiter ist. Aber Paulus macht doch deutlich, dass Gott möchte, dass wir von unserem alten Wesen getrennt sind und dass dieses alte Wesen nicht in das Reich Gottes mit eingeschlossen ist, sondern gerade ausgeschlossen ist. Man kann alle geistlichen Wahrheiten verdrehen, auch diese große Wahrheit, dass Gott mich liebt, wie ich bin. Aber er sieht mich in Christus und er sieht mich in Christus getrennt von meinem alten Menschen. Der alte Mensch ist nicht Gegenstand der Liebe Gottes. Der alte Mensch gehört nicht zu dem an mir, was Gott akzeptiert. Das Gegenteil ist wahr. Der alte Mensch ist der Inbegriff einer rebellischen Menschheit, der Gott unendlich viel Schmerz bereitet. Der alte Mensch mit seiner Grantigkeit und Gereiztheit und Verletzlichkeit und Beleidigtheit und Unversöhnlichkeit ist ein Skandal für Gott. Der alte Mensch hat unendlich viel Leid gebracht in den Gemeinden und gegenüber der Welt. Der alte Mensch ist Grund dafür, dass es so viel Unversöhnlichkeit und Streit in den Gemeinden gibt und so viel Unglaubwürdigkeit im Glauben. Und deswegen hat Gott keine Sympathie für den alten Menschen. Er ist nicht dem alten Menschen gnädig, sondern ihm äußerst ungnädig. Weil er mir gnädig ist, ist er meinem alten Menschen ungnädig. Könnt ihr das so hören auf diesem Hintergrund? Wir dürfen nicht ein Evangelium predigen, das noch so andeutungsweise dazu führt, dass die Sünde über die Hintertür doch wieder verharmlost wird. Denn Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Ich glaube, dass ich im Wesentlichen das zusammengefasst habe, was gestern Abend gesagt wurde, und ich möchte das, bevor wir jetzt gleich auch eine Pause haben, die ja nötig ist, schon wegen des Sauerstoffs, noch einmal auf diesen Doppelvers eingehen. Das habe ich gestern noch nicht gemacht, gestern Abend. Römer 6, 10 und 11. Römer 6, Vers 10 und Vers 11. In diesen beiden Versen wird eine genaue Parallele aufgeführt zwischen Jesus Christus und den Christen. In Vers 10 heißt es, bezogen auf Jesus. Denn der Tod, den er gestorben ist, den ist er für die Sünde gestorben. Und zwar ein für alle Mal. Das Leben aber, das er, nämlich Jesus, jetzt lebt, das lebt er für Gott. Jetzt kommt die Anwendung. Genauso müsst auch ihr euch als tot für die Sünde betrachten, aber als lebend für Gott, in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich finde diese Verse ausgesprochen schwierig, und ich will versuchen, Schritt für Schritt sie zu erläutern. Da ist zunächst von Jesus die Rede. In Vers 10, da ist die Rede von einem Tod, den er gestorben ist. Keine Frage, es geht um den Tod auf Golgatha. Und von diesem Tod, den Jesus auf Golgatha gestorben ist, heißt es, es war ein Tod für die Sünde. Und könnte man dieses für die Sünde so verstehen, wie es an anderer Stelle gemeint ist, nämlich als ein Tod zur Sühnung für unsere Sünde. Dann ginge es also um das Problem der Schuld, aber davon ist im ganzen Kapitel ja gar nicht die Rede. Es geht hier darum, dass Jesus einen Tod gestorben ist für die Macht der Sünde. Und das ist ein neuer und ganz fremder Gedanke. Warum? Weil hier der Eindruck entsteht, als hätte Jesus am Kreuz mit der Sünde erst noch brechen müssen. Der Unterschied zwischen Jesus und uns besteht aber darin, dass es in der ganzen Biografie von Jesus keinen Moment gibt, wo er sich auf die Sünde eingelassen hatte. Im Unterschied zu uns allen, die wir irgendeine Zeit unseres Lebens keine Christen waren, und sei es 5 Jahre oder 7 Jahre oder 30 Jahre und dann Christen wurden, im Unterschied zu uns, bei denen so ein Bruch passiert ist oder besser hätte passieren sollen, hoffentlich ist er auch passiert. Im Unterschied zu uns brauchte Jesus keinen Bruch. Es gab keinen Zeitpunkt, wo er aus der Herrschaft der Sünde heraustreten musste, und sich der Sünde gegenüberstellen musste. Es gab keinen solchen Zeitpunkt. Er war nämlich vom ersten Atemzug seines irdischen Lebens an, wer könnte den Satz zu Ende bringen? Ohne Sünde. Das bezeugt das Neue Testament durchgehend und ohne jede Ausnahme. Ein Mensch, der vom ersten Atemzug bis zum letzten Atemzug seines Lebens ohne Sünde war, er brauchte nicht zu brechen mit der Sünde. Es musste nicht einen Tag geben, wo er mit dem sündigen Leben gebrochen hätte. Und das macht diese Aussage so schwierig. Wenn Paulus sagt, was er starb, das starb er der Sünde. Wir können diese Aussage von Römer 6, Vers 10 nur verstehen, wenn wir Jesus begreifen als unseren Repräsentanten. Wenn ihr mögt, notiert doch diese Aussage. Jesus war einerseits eine Persönlichkeit neben anderen Persönlichkeiten. Er war ein unverwechselbarer Mensch. Er war aber zugleich ein Repräsentant der sündigen Menschheit. Er war es deswegen, weil er vom Vater dazu gemacht wurde. Denkt einmal an seine Taufe am Jordan. Die alte Frage, warum hat der sündlose Gottessohn sich einer Bußtaufe unterzogen? Hatte er das denn nötig? Gab es denn im Leben Jesu Dinge, die er bereuen musste, von denen er sich trennen musste? Traf denn das Wort Johannes des Täufers auf ihn zu, dass die Axt schon an sein Leben angelegt war? Natürlich nicht. Warum hat Jesus sich dieser Bußtaufe unterzogen? Und die Antwort kann nur lauten, weil er einen freiwilligen Akt der Solidarisierung mit den Sündern vornehmen wollte. Er wollte etwas tun, wozu er für sich selber keine Notwendigkeit sah. Aber weil er sich bewusst in die adamitische Menschheit hineingestellt hat, hat er gesagt, Vater, ich möchte einer von Ihnen sein. Ich möchte ein Sünder unter Sündern sein, obwohl ich doch keiner bin. Ich beuge mich unter dieses Schicksal der Sünder. Und so finden wir am Beginn der öffentlichen Wirksamkeit Jesu, nämlich bei der Taufe, und am Ende der öffentlichen Wirksamkeit Jesu, nämlich am Kreuz, eine deutliche Parallele. Das ist wie ein Rahmen für das ganze Leben Jesu. Jesus war nicht bloß ein Einzelner, nämlich der Sohn von Maria und seines Stiefvaters Jesus. Er war unser Repräsentant. Er ließ sich von Gott dazu machen. Paulus hat im 2. Korintherbrief Kapitel 5 gesagt, er, der Sünde nicht kannte, wurde von Gott zur Sünde gemacht. Und dieses zur Sünde gemacht müsste man eigentlich übersetzen in heutigem Deutsch zum Sündenträger oder zum Sündopfer gemacht. Und von diesem Hintergrund her ist Römer 6, Vers 10 zu verstehen. Jesus war am Kreuz nicht nur ein Einzelner, er war unser Repräsentant und er brach am Kreuz mit der Sünde. Er gab sich als Sünder in den Tod. Er ließ Gottes Gericht über alle Sünde an sich geschehen. Er sagte zu Gott, Vater, behandle mich als den Inbegriff der sündigen Menschheit. Und obwohl ich doch in mir selber gerecht bin und heilig bin und sündlos bin und tadellos bin und dir wohlgefällig bin, möchte ich den Platz einnehmen, den die gesamte sündige Menschheit verdient. Vater, vollzieh an mir dein Gericht, das Feuer deines Gerichtes, das du über Sünder verhängst. Verhänge es an mir als einem Einzelnen, damit die anderen frei ausgehen können. So ist das zu verstehen in Römer 6, Vers 10. Er ist ein für alle Mal der Sünde gestorben. Er hat sich mit der Sünde identifiziert, mit dem Sündersein identifiziert, hat dafür den Tod auf sich genommen und damit hat er das ganze alte Sündenwesen abgetan, außer Kraft gesetzt, besiegt, unwirksam gemacht.